wie Gott die Tür auftut, dass die Heiden eben auch zu Jesus kommen können und sie dann die Gemeinde Jesu auf Erden bilden. Es ist heilsgeschichtlich ein ungeheuer wichtiges Kapitel, weil Apostelgeschichte 2, Pfingsten war ja erstmal nur für die ethnischen Juden. Da waren ja noch keine Heiden beteiligt. Und dann ging es eben auch Apostelgeschichte 10 mit den Heiden los. Das Kapitel ist zu lang, dass wir das hier lesen können. Das wäre schon 5 Minuten. Ich frage mal so, wer kennt das Kapitel nicht? Vielleicht schon mal alle gelesen, wissen ungefähr Bescheid. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Übernatürlich erfahren die beiden, Cornelius und Petrus, dass sie was miteinander zu tun haben. Dann geht Petrus entgegen dem jüdischen Gesetz zu Cornelius nach Hause und erklärt ihm im Grunde das Evangelium. Und Cornelius und sein Haushalt kommt zum Glauben, wird getauft. Ganz kurz zusammengefasst. Ich will einige Kernverse herausgreifen und die quasi untersuchen und fragen, ja, was hat das mit uns zu tun? Wo sagt es etwas zu uns? Aber vorweg eine Bemerkung, das sieht man schon Gottes Gnade und Liebe zu uns, dass er uns vorbereitet. So kann man das sagen. Gott bereitet Menschen auf Neues vor. Cornelius durch einen Engel und Petrus durch eine Vision. Und das sind natürlich ganz besondere Dinge. Ich weiß nicht, wer von euch mal etwas so gehabt hatte. Ich hatte zumindest mal 2 Engel in meinem Leben, wo ich mir ziemlich sicher war, dass sie mir übernatürlich geholfen hatten. Und auch eine Vision mal. Also darin die Vorbereitung. Und dann geht es ja los direkt in Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 1. Ich lese hier nach Elberfelder. Ein Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, ein Hauptmann von der sogenannten italischen Schar, fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus, der dem Volk viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Also eine Charakteristik von einem jüdischen Hauptmann, von einem römischen Hauptmann, eben fromm und gottesfürchtig. Das sind Bezeichnungen, die eigentlich für einen Proselyten stehen. Proselyten ist ja das Fachwort für einen ethnischen Heiden, der dem jüdischen Glauben anhängt. Wir können davon ausgehen, der kannte das Alte Testament, hat es zumindest mal gelesen und hat versucht, es zu halten. Und deshalb die Konsequenz daraus, er gab Almosen und betete alle Zeit zu Gott. Also das hat mich schon direkt angesprochen, alle Zeit. Ja, wie hat denn das der gemacht? Bei seiner Arbeit, als er auf dem Weg zur Arbeit war, wie hat er sein Gebetsleben gestaltet? Wofür hat er gebetet? Kann man nur vermuten. Und ich habe euch jetzt eine Grafik mitgebracht. Matthias, vielleicht das nächste Bild. Wie man das charakterisieren kann, einen Menschen. Und da seht ihr jetzt, sollte jetzt erscheinen, genau, dieses Quadrat, was diese 4 Seiten hat, Denken, Reden, Tun und Sein. Und man kann schon sagen, der Cornelius war ein sehr sympathischer Mann. Okay, er war Hauptmann und war beim Militär. Aber ansonsten, was wir von ihm hier hören, er war sehr sympathisch. Und so könnte man es beschreiben, sein Denken, sein Reden, sein Tun waren in so einem Gleichgewicht. Deshalb dieses schöne Quadrat, alle Seiten gleich groß. Und auch sein Sein. Also man sieht dann später auch aus der Geschichte, da war auch viel von Sein da. Wenn wir uns jetzt unser eigenes Leben anschauen oder auch unsere Umgebung und wir denken an einen Menschen, weil der uns eher unsympathisch ist, dann spürt man schnell, okay, dieses Quadrat ist dann irgendwie schief oder im Ungleichgewicht. Zum Beispiel jemand, der mehr redet, aber sein Tun lässt zu wünschen übrig. Oder es gibt diese Denker, die alles theoretisch lösen können, aber in der Praxis kriegen sie nichts auf die Reihe, wo man merkt, das passt irgendwie nicht. Und deshalb dieses Quadrat, das denke ich veranschaulicht das schön und auch das Sein. Wenn wir uns Jesus anschauen, da Da können wir sagen, bei ihm war das ein perfektes Quadrat. Da waren alle diese vier Bereiche wirklich vollkommen ausgeformt und das hat gepasst. Zum Beispiel, wenn er sagt in Johannes 4, nach der Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Da merkt man diese tiefe, tiefe Berufung in ihm und sein Sein. Er ist eben eins mit seinem Vater. Und er weiß genau, was er zu tun und zu lassen hat. Und es passt dann alles. Und das ist eben dieses Harmonische, das ist alles eben stimmig. Und wenn man die beiden jetzt vergleicht, Cornelius und Petrus, kann man wirklich sagen, beim Cornelius war es stimmiger als beim Petrus. Das sehen wir eben gleich in der nachfolgenden Begebenheit, wo er erstmal sagen, Petrus, was hast du eigentlich gelernt seit der Zeit? Also da ist doch einiges nicht so, wie man es hätte erwarten können. Der Cornelius erlebt dann eben in Vers 4, geht es dann weiter, da kommt ein Engel zu ihm, der sprach, deine Gebete und deine Almosen sind von Gott vor Gott gekommen und er hat ihrer gedacht. Gott denkt an dich. Und das ist ein ungeheuer starker Satz. Gott denkt an mich, jetzt oder auch zu allen Zeiten. Gott hat mich im Auge. Gott kümmert sich um mich. Deshalb ja auch die Schutzengel, wenn es mal brenzlig wird. Gott weiß um meine Situation. Da holt er uns ab. Er weiß meine Fragen, er weiß meine Ängste, er kennt das alles. Und das Schöne ist auch, Gott überfordert uns nicht. Er weiß, wie es eben passt. Und so bekommt dann Cornelius eben den Auftrag, zwei Knechte loszuschicken zu Petrus. Das nächste Bild bitte. Die beiden Orte sind eben einiges auseinander. Petrus war in Joppe. Hier unten, das ist das heutige Tel Aviv. Und Caesarea eben weiter oben, circa ein Tagesmarsch, 40, 50 Kilometer entfernt. Und die beiden Knechte sind eben dann losgelaufen zu Petrus, um ihn zu holen. Und die wussten wahrscheinlich, okay, das wird nicht ganz einfach. So, und jetzt bekommt Petrus diese Offenbarung mit diesen unreinen Speisen und die Stimme sagt ihm hier, schlachte und iss. Und es sträubt sich alles in einem. Wir pflegen im Moment meinen Vater. Mein Vater ist 92 Jahre alt, also er ist jetzt seit knapp 2 Jahren bettlägerig, dement und so weiter. Und diese Gerüche beim Wickeln, wenn man Windeln wechselt, ne, das ist genau sowas. Das geschieht ja automatisch. Dieser Geruch, den er sagt, oh, nein, weg, raus. Das ekelt mich an. Und so müssen wir das eigentlich auch hier verstehen. Diese Vision erfordert was von Petrus, was ihn anekelt. Das kann ich nicht. Das ist absolut unmöglich. Und die normale Reaktion ist ja im Grunde bei allen Schwierigkeiten oder Konflikten, entweder rennen wir weg, raus, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, oder wir fangen an zu kämpfen. Also entweder flight oder fight im Englischen. Das sind die normalen menschlichen Reaktionen. Und das ist ja auch im Grunde ein Trick. Also wir haben 4 erwachsene Kinder. Eine Tochter ist jetzt verheiratet. Und bei den anderen ist es immer dran. Ja, ist es die Richtige? Ist es der Richtige? Haben also 2 Jungen und 2 Mädchen. Und wir sagen immer als weise Eltern, kreiere einen Konflikt. Und dann schau, wie die Reaktion ist. Und dann kannst du schon was vom Charakter erfahren. Also nicht nur so happy-clappy, wie wir immer schön belogen werden von der ganzen Unterhaltungsindustrie, das Leben ist ja ganz anders, sondern wie reagiert man in Konflikten? Wie geht man miteinander um? Kann man zum Beispiel die Sache von der Person trennen? Und das war uns immer wichtig. Das habe ich auch in der Türkei mehr gelernt. Da stellt man Leuten bewusst, naja, Fallen ist übertrieben, aber man stellt sie bewusst in Konflikte rein, zu sehen, wie sie reagieren. Kann man jemandem trauen? Und soweit ihr kennt es, ein Lehrling in einem Betrieb, da lässt man mal Geld irgendwo liegen Und der Chef weiß genau, dass da Geld liegt. Was macht dieser Lehrling mit dem Geld? Steckt das in die Tasche? Lässt das einfach liegen? Das sind so kleine Tests, die man mal machen kann, um zu sehen, wie jemand reagiert. Und Petrus ist total im Grunde fix und fertig und versteht es nicht. Und so heißt es dann, ich lese Vers 13 bis 16, und es geschah eine Stimme zu Petrus: Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: O nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten oder unrein. Und das geschah dreimal. Allein diese Zahl 3, als Mathematiker gehen bei mir alle Lampen an, da könnte man jetzt stundenlang drüber rechnen, die Dreieinigkeit, wir als dreifältige Wesen und so weiter und so weiter. Gott benutzt auch hier dreimal, um den Petrus, man kann wirklich sagen, einen Schock zu versetzen. Und das ist ja auch wichtig, manchmal müssen wir Leute schocken, damit sie wach werden. Vielleicht ist es heute Morgen so eine Gelegenheit für dich. Vielleicht bist du so ähnlich wie Petrus irgendwo gefangen in einer Situation oder in einer Sache, kommst nicht raus. Und manchmal braucht man so einen Schock von Gott, damit man wach wird und aufwacht, sagt, was ist da wirklich los? Und letzten Endes geht's ja um Wahrheit. Ne, Johannes 8, wo es heißt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann in 36, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und eigentlich suchen wir alle nach Freiheit in verschiedenen Bereichen. Klar, die absolute Freiheit gibt es nicht. Wir haben alle Verpflichtungen, wir haben alle eine Arbeit, wir müssen irgendwo Geld verdienen. Aber wir haben Spielräume, die wir nutzen können. Und Jesus bezieht es natürlich auch auf Bindungen oder Ungutes, was Leben zerstört oder behindert. Aber unsere Aufgabe ist es ja, Leben zu bewahren, zu kreieren, zu erschaffen, dass Neues entstehen kann. Und deshalb, Gott weiß es, wie er es mit Petrus macht. Er ist dann vorbereitet, als diese Knechte kamen. Und sagt, okay, ich mach's mal, weil ich's muss. Aber nicht, weil ich will. Und das kennt man natürlich auch, wenn man irgendwo nicht selber Chef ist. Manchmal muss man den sauren Apfel beißen und sagen, okay, ich mache es aber nicht, weil ich will oder weil ich jetzt begeistert bin. Okay, so jetzt das nächste Bild bitte. Das habe ich jetzt hier nochmal grafisch dargestellt, was eigentlich die Situation war. Dieser römische Hauptmann, eigentlich ein Feind der Juden. Und man kann nochmal sagen, auch wieder drei eklatante Unterschiede. Cornelius war Soldat, Petrus war kein Soldat. Also könnte sagen, ein Militärmensch gegen einen Pazifisten. Dann natürlich ethnisch von der Herkunft her, ein Heide und ein Jude, ein Römer, der Götzendienst betreibt, der in einem antigöttlichen System verfangen ist, der das sogar verteidigt. Also man muss sagen, rein menschlich ein absoluter Feind. Und natürlich religiös. Das ist klar, war vom jüdischen Gesetz her, war es einem Juden nicht erlaubt, in ein heidnisches Haus zu gehen, auch immer, weil man essen musste. Also es ist ja nicht wie heute. Meine Frau hatte vor kurzem so ein Erlebnis, wurde eingeladen von deutschen Christen, da gab es nur mal ein Glas Wasser. Ich habe ihr gesagt, da gehst du nie mehr hin. Also das ist so rein eben deutsch sachorientiert. Nur die Sache zählt, die Person schon fast unwichtig. Das hat mich dann sehr enttäuscht. Du kriegst noch mal ein Glas Wasser angeboten. In anderen Kulturen fahren die dir ein dickes Essen auf und da kommen erst die ganzen anderen Dinge und am Ende kommt man zur Sache. Da kommen wir heute Nachmittag dazu, eben diese Kulturunterschiede, die man dann eben braucht im Umgang mit Fremden. Also, diese eklatanten Unterschiede eben von der Ethnie her, vom Beruf her und von der Religion her. Also absolute Gegensätze. Und deshalb braucht es wirklich göttliches Eingreifen, dass eben etwas geschieht. Wolltest du was sagen? Ja, ja klar. Ja. Mhm. Ja, vom Herzen her war er sicher nicht, ja. Ich habe das auch dann auf die allgemeine Durchschnittsleute bezogen. Danke. Also jetzt, wenn wir weiter jetzt mit Petrus machen, was hat sein Verhalten verändert? Und da gibt es einen ganz interessanten Lernprozess. Durch den Schock, durch die Vision angestoßen, ist er eben offener. Und dann kommen eben diese Männer und reden mit ihm. Und in Vers 17 heißt es dann, als aber Petrus noch ratlos war, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte, dann kommen eben die Leute. Und in Vers 19, während aber Petrus nachsann über die Erscheinung. Also hier ist unser Verstand angesprochen, der eben auch funktionieren muss, der wach sein muss, der offen sein muss. Weil Gott macht es nicht irgendwie im Geheimen oder mystisch oder sowas. Es ist immer ganzheitlich. Wo Gott am Werke ist, ist es immer ganzheitlich. All diese Dinge kommen zusammen. Auch der Verstand spielt eine wichtige Rolle, aber auch manchmal das Herz. Wenn wir jetzt an das Quadrat nochmal zurückdenken, war ja das Herz in der Mitte. Und kurz zum Herzen gesprochen, oder darüber ist gesagt, das Herz spielt in der Bibel eine sehr, sehr wichtige Rolle. Man könnte es so vergleichen, es ist wie ein Entscheidungs- und Kontrollzentrum. Also auch wo der Wille entscheidend ist, was ein Mensch will und wo sein Herz ist. Wir leben ja in der Nähe vom Frankfurter Flughafen. Ich vergleiche das manchmal damit. Ihr kennt es, der Tower oder die Fluglotsen. Die bestimmen, was am Flughafen läuft. Wann, welche Flugzeuge und so weiter, wohin, all das. So ähnlich ist das Herz. Also was das ganze System der Fluglotsen für den Flughafen ist, so ist das menschliche Herz für einen Menschen, wo alles zusammenläuft und am Ende kommt eben eine Entscheidung zu tragen, wo alles eben wirklich dann eine Rolle spielt, auch eben die Gefühle. Und das Entscheidende ist ja auch oft, wir entscheiden ja nicht nur immer rein nach verstandesmäßigen Fakten, sondern eben auch nach unserer Intuition. Und es gibt ganz berühmte Geschichten, also ich kenne eine von einem Schachspieler, also eine ganz verzwickte Schachsituation, ein bisschen spiele ich Schach, und dann macht ein Spieler einen genialen Zug, worauf zu der damaligen Zeit noch kein Computer gekommen ist, und dann wird er später interviewt, gefragt, warum hast du diesen Zug denn gemacht, der war doch überhaupt nicht offensichtlich, hat er gemeint, der hat sich gut angefühlt. Und es war im Grunde der Schlüsselzug zu dem Erfolg, zu dem Sieg in der Partie. Und manchmal ist es ja so, man hat ein Bauchgefühl, sagt, ich mache das jetzt einfach, weil sich das gut anfühlt oder weil ich davon überzeugt bin. Also Petrus aus seiner Ratlosigkeit, aus seinem Geschocktsein, kommt er eben zum Denken und denkt darüber nach, was könnte Gottes Plan hier sein? Was ist jetzt los? Welches Handeln hat vor? Hat jetzt Gott vor. Und auch die Sache mit dem jüdischen Gesetz, das hat ja dann Petrus auch bald verstanden, dass diese Speisegebote nicht mehr die Bedeutung haben, jetzt in diesem neuen Zeitalter, wie sie vorher gehabt haben, also dass jetzt was Neues anbricht. Und das ist ja, denke ich, auch die Brücke zu uns, heute vielleicht das Entscheidende. Wir leben in einer total spannenden Zeit. Die Flüchtlingskrise hat es offensichtlich gemacht, aber wenn man es jetzt länger guckt, Flüchtlinge hat es schon immer gegeben, zu allen Zeiten, in allen Ländern oder in allen Krisen. Die Älteren, die haben es mitbekommen, meine Eltern sind geflüchtet nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Das war einfach so und heute, nach dieser langen Zeit des Friedens und des Wohlstands, haben wir wieder diese Situation, dass wir hautnah erleben, was jetzt los in der Welt ist, was jetzt gerade passiert. Und mein Punkt auch als Armin-Mensch ist dann, wir können davor nicht einfach die Augen verschließen und wir können zumindest mitbeten, dass es für die Menschen gut wird. So, ein nächster Punkt, was änderte wirklich das Denken und Verhalten des Menschen? Und da sagt Petrus in Vers 28, also er sagte dann zu den Männern, ihr wisst, also als er schon dann in Caesarea angekommen ist, Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Und das, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich sag's mal mit meinen eigenen Worten. Wenn ich etwas Fremdes oder jemanden Fremden sehe oder begegne, dass ich dann keine Vorurteile habe, sondern die Situation erstmal so nehme, wie sie ist. Wie das im Einzelnen geschieht, machen wir heute Nachmittag nochmal. Also die einzelnen Phasen dazu. Es gibt ein Vier-Ebenen-Modell von einem Sundermeier dazu, der hat das auseinandergetüftelt, wo man das nochmal genauer verfolgen kann. Welche Prozesse laufen da ab und wie kann man das gut im Grunde haben? Weil jeder verdient eine faire Chance. Nicht nur, weil ich, wenn ich jemanden sehe, der eine andere Kleidung hat, würde ich sagen, dass ich jemanden verurteile. Das musste Paulus eben lernen, Petrus lernen, so dass er dann sagte, dass er eben keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Er versteht mehr und mehr den Fremden, sich und Gott auch. Und das ist das andere Wichtige. Es ist ja nicht nur das Gegenüber, sondern ich selber lerne ja auch. Und das, denke ich, ist im Moment für alle Gemeinden, für alle Christen in Deutschland wichtig, zu lernen, wie wir mit dieser neuen Situation umgehen können, umgehen sollen. Keiner weiß es. Keiner hat eine Antwort. Aber wir haben den Draht nach oben. Wir können beten. Gott kann sich offenbaren und zeigen, was ist für mich dran, was ist für eine Gemeinde dran, was ist für eine Familie dran und wie kann ich damit umgehen. Ich kenne viele Familien, die schon Flüchtlinge aufgenommen haben, manchmal für eine kurze Zeit oder für eine längere Zeit. Was kann ich da tun? Wir haben auch so ein offenes Haus in Frankfurt. Wir nehmen in der Regel Leute auf zwischen, ich sag mal 1-2 Monaten, um ihnen wenigstens eine Bleibe zu geben. Aber dann geht es weiter. Was veränderte weiter das Denken von Petrus? Es ist dann in Vers 34 und 35 beschrieben, nach dem Verstehen kommt es Erfahren. Und da heißt es, Petrus sprach wiederum, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Das ist eine Aussage. Also in jedem Volk, man könnte auch sagen, in jeder Religion gibt es Menschen, die Gott echt suchen, den lebendigen Gott. Man könnte das auch so erstmal übertragen, okay, Deutschland ist ja kein christliches Land mehr. Die Statistiken sagen eindeutig, wir haben circa noch 3% wiedergeborene Christen. Das ist also weniger als jeder 20. Also ganz, ganz wenig, die wirklich noch das ernst nehmen mit dem Glauben. Und auch unter den heidnischen Deutschen gibt es Leute, die echt nach Gott fragen. Aber ihnen fehlt die Antwort. Ihnen fehlt der Schlüssel. Und das ist das andere, was wir ja im Grunde haben. Wir kennen die Bibel, wir kennen Gott in einer viel tieferen und engeren Art und Weise. Wir haben eine Herz-zu-Herz-Beziehung zu Gott und wir haben ein tieferes Erkennen in unserem Leben, in unserem Glauben. Darauf will ich noch mal kurz eingehen. Das Wort Erkennen ist ein ganz wichtiges Wort. Ich habe es gesagt in Johannes 4. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit über den anderen, die Wahrheit auch über mich und die Wahrheit über Gott. Und Wahrheit geht eben so tief, in 1. Mose 4 heißt es, Adam erkannte Eva, die schliefen miteinander und haben ein Kind gezeugt. So eng ist Erkenntnis geworden, dass ich es wirklich hauteng erlebe. Ich soll mich also mit dieser Wahrheit vereinigen und es wirklich kapieren und spüren und merken, was ist die Situation, worum geht es wirklich? Und deshalb dieser Lernprozess, der auch nach innen geht, es geht ja oft um das Erkennen meiner selbst. Wie ticke ich wirklich? Wie ist mein Charakter? Wo sollte ich den nächsten Schritt tun? Und so war das ja auch für Petrus, der wirklich kapiert hat, Jeder Mensch ist gleich vor Gott und jeder Mensch verdient eine Chance. Und das ist gute Botschaft. Da kann man sagen, wow, das ist quasi auch eine Revolution. Wenn wir uns heute die Welt anschauen, gerade auch im Nahen Osten, wo im Grunde klar und klarer wird, der Islam ist keine friedliche Religion, wie so viele andere Religionen auch, wo Menschen leiden, sterben, versklavt werden. Wie nötig ist da Frieden? Wie nötig sind da Friedensstifter? Wie nötig sind Menschen, die Frieden bringen, was wir als Christen können, weil wir Gott auf unserer Seite haben und weil wir den Friedenfürsten kennen, der allen Menschen Frieden bringen kann. Nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Wenn also ein Mensch sich bekehrt und dann etwas Neues dann beginnen kann. Petrus musste das hart erstmal lernen und er bekommt dann ja auch noch Probleme. Aber kurz noch gesagt, dass der Grund, warum das Gott so gemacht hat, warum etwas Neues angefangen hatte, das steht ausführlich in Epheser 2, wo es heißt, Jesus ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht, also aus den Juden und den Heiden, und quasi eine neue Nation, ein neues Volk geschaffen, das Volk Gottes, wo die Ethnie keine Rolle mehr spielt. Und das ist eine gute Botschaft, auf der anderen Seite auch eine harte Botschaft für manche Menschen. Er hat einen neuen Menschen geschaffen und hat sie alle versöhnt. Und das, denke ich, ist heute so nötig wie nur etwas anderes oder wie nichts anderes. Ich komme zum Schluss und ich will im Grunde nochmal sagen, was hat Gott eigentlich vor? Auch in der heutigen Situation. Und das kann man eben ausdrücken. Nochmal das nächste Bild, Matthias. Genau, das ist die Bibelstelle, die ich ausgesucht habe, aus Jesaja. Gedenkt nicht an das Frühere, heißt es da, und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Und dann natürlich die Frage, wer ist mein Cornelius? Wer ist meine Cornelia? Es gibt Menschen, die total offen sind und suchend sind. Aber es heißt nicht umsonst in Matthäus 28, Missionsbefehl, geht hin und warte nicht, bis sie zu dir kommen, dass man auch mal den ersten Schritt machen sollte. Und ich denke, wir können uns manchmal gar nicht mehr vorstellen, in welcher Situation Menschen sich befinden, mit welchem Leid sie zu kämpfen haben und was sie wirklich brauchen, dass sie wirklich eine Botschaft des Friedens so, so sehr suchen oder brauchen. Gedenket nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Das bedeutet auch eben manches ablegen und sich öffnen für Neues. Ich kenne eure Gemeinde nicht. Ich kenne auch kaum die Situation hier in Oberramstadt. Also jede Stadt, jeder Ort hat immer eine eigene Geschichte, Kultur und so weiter und so weiter. Und es bedarf natürlich dann auch Gottes Weisheit, um dann die richtigen Wege zu gehen und die richtigen Schritte zu tun. Aber diese Frage eben, wer ist mein Cornelius oder wo ist meine Cornelia, das geht uns eigentlich alle an. Und das herauszufinden, welchen Menschen sollte ich helfen? Es geht ja auch nicht um die Masse, sondern Gott macht es oft eins zu eins. Für mich als Motivation nochmal, Hesekiel 36 sagt ja, dass Gott, da sagt es Gott zum Volk Israel, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und dieses fleischerne, dieses harte Herz will ich euch wegnehmen. So könnte man es auch nochmal fragen. Matthias, kannst du vielleicht nochmal das Quadrat zeigen? Genau. Die Frage damit verbunden, wie sieht im Moment mein Herz aus? Ist es weich und gesund? Oder hat es harte Stellen? Sind vielleicht schon einige Stellen auch verkrustet oder gar nicht mehr zugänglich? Oder schlägt es sogar asymmetrisch? kann zum Beispiel an Beziehungen denken, die nicht geklärt sind oder die nicht wirklich vergeben sind. Oder sind es alte Wunden, die noch immer eitern, wo mal vielleicht ein Gespräch notwendig ist? Oder ist es eine Sache, die ich mal falsch gemacht habe, die irgendwo in meinem Keller existiert, so eine Leiche im Keller, aber ich traue mich nicht, sie ans Licht zu bringen. Aber ich spüre, mein Glaube ist da gefragt, weil Gott ein reines Herz möchte. Und das ist für mich im Grunde immer die Messschnur oder die Messlatte. Wenn ich ein reines Herz habe, dann kann ich so wie ein Kind sein. Ich habe auch keine Angst, mich zu blamieren. Ich kann im Grunde kindlich glauben, kindlich auch mit Gott dann unterwegs sein. Auf der anderen Seite aber auch schlau wie die Schlange, weise zu sein, um auch mein Herz zu bewahren. Und das ist das andere, ja, könnte unsere Zeit heute veranschaulichen. Es geht ständig um unser Herz und wie es bombardiert oder bekämpft wird. Und die Welt möchte unser Herz erobern, zerstören, möchte es vergiften, es möchte es kaputt machen. Und unsere Aufgabe dann auch natürlich, dieses Herz zu bewahren, was für Jesus schlagen soll. Es gehört ihm. Und er ist derjenige, den ich liebe, und mein Herz gehört ihm allein und ihm allein die Ehre. Vielleicht noch ein Zitat am Ende, das ist auch die Brücke dann zu dem Seminar. Jean Vanier, der war der Gründer der Arche-Gemeinschaften, er war katholisch und hat behinderte Menschen zu sich aufgenommen und hat Lebensgemeinschaften mit behinderten Menschen quasi geführt. Und bei ihm war das Besondere, also die Menschen waren schwer behindert, auch geistlich schwer behindert, wo man sofort dieses Gefühl der Fremdheit hat, wie kann ich jetzt mit diesen Menschen umgehen, das geht gar nicht. Aber er hat gespürt, dass Schwerbehinderte auf anderen Kanälen kommunizieren. Und das war für ihn der Icebreaker. Und dann hat er gemerkt, über diese anderen Kanäle bekomme ich auch einen anderen Zugang zu Gott und zu anderen Menschen. Und ich lerne eine ganz andere Seite der menschlichen Existenz kennen. Und ich denke, so kann das auch mit Fremden oder Fremdsein oder den Fremden geschehen. Da ist auf alle Fälle eine Chance drin. Und die Frage ist, können wir sie nutzen? Kann ich sie selber nutzen? Kann ich sie für uns nutzen? Und das, denke ich, ist ein großes Gebetsanliegen, dass mir Herr, lass mich diese Chance nutzen, die du mir bietest. Ich möchte sie nicht verpassen, weil dann etwas Neues geschehen kann für sein Reich und auch zu seiner Ehre. So, ich möchte noch mit euch beten, vor Gott treten und das alles nochmal quasi zusammenbündeln, wo das, ja, Jesus dann zu unserem Herzen reden kann. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für Cornelius und Petrus, die eine solche Erfahrung miteinander hatten. Und das hat wirklich eine ganz, ganz neue Bewegung in Gang gesetzt. Etwas so Großes und Wunderbares. Und wir profitieren auch heute noch davon, dass wir als ethnisch-heidnische zum Reich Gottes gehören, dazukommen konnten. Wir sind nicht mehr Ausgeschlossene, wir sind nicht mehr Fremde, sondern wir gehören dazu. Und da sagen wir dir von Herzen Dank. Weil Herr, du siehst unser Herz, du siehst unser Leben und wir beten, Herr, dass wir ja in dieser Herz-zu-Herz-Beziehung mit dir leben und bleiben und dass wir von dir empfangen, was für uns dran ist. Welche Taten, welche Worte, was ist heute für mich wichtig? Herr, das zeigte uns. Rede bitte zu uns. Und offenbare du dich, so wie du dich Cornelius und auch Petrus offenbart hast und etwas Neues ja aufgetan hast und bewegt hast. Und das wünsche ich mir auch und das wünschen wir uns alle, Herr, dass etwas Neues geschieht in unserem Leben, dass du dein Reich baust in uns und durch uns und um uns, auch dass in Oberramstadt Reich Gottes entstehen kann, weitergehen kann, expandieren kann, dass noch mehr Menschen das Licht Jesu, Jesus als Herrn und Heiland und Erlöser, als Friedefürst erfahren und erleben. Danke, Vater, dass du wirkst. Danke, Jesus, dass dein heiliger Name ja Autorität und Macht hat und dass wir uns darüber auch ja wirklich versammeln können. Herr, so segne uns noch jetzt den Gottesdienst, auch das Abendmahl und auch das Seminar. Das alles beten wir im Namen Jesu, unseres Herrn und Heilandes. Amen.